Deutschlandfunk. Der Tag.
Granaten und scharfe Munition. Polizei, die Demonstrationen mit aller Gewalt unterdrückt. Das sind jetzt seit Tagen die Nachrichten, die wir aus Kasachstan bekommen. Wir haben ja an dieser Stelle gestern schon die Eindrücke von meinem Kollegen Oliver Schosch bekommen, der gerade in Kasachstan unterwegs ist, in der Metropole Almaty.
Dann hörten wir es knallen und dann sahen wir Licht. Also die Polizei feuert hier immer wieder Blendgranaten ab und die hören wir auch jetzt immer noch. Wir sind zurück, also in unserem Haus, was hier einen Kilometer davon entfernt ist. Wir waren kurz eingenebelt von so Böllerrauch und hören immer wieder auch jetzt noch zum Teil Explosionen, weil die Polizei eben versucht, die Demonstranten mit so Blendgranaten zu verscheuchen.
Wir schauen heute noch einmal etwas genauer auf die politische Lage in Kasachstan. Was steckt hinter dieser Protestbewegung? Ist gleich unser erstes Thema. Und ich habe heute außerdem mit unserer USA-Korrespondentin Doris Simon gesprochen über den Jahrestag des Überfalls auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Das ist dann ein Gespräch nicht nur über die USA geworden, sondern auch über Deutschland, über das Leben in gesellschaftlichen Blasen und über die Relativierung von Wissenschaft im politischen Diskurs. Alles an diesem Donnerstag, dem 6. Januar 2022. Und an diese neue Jahreszahl muss ich mich immer noch gewöhnen. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Die Gaspreise waren der Anlass. Da gab es eine Verdopplung des Autogaspreises. Das ist insofern interessant, als dass ausgerechnet Kasachstan, das wirklich reich an Öl und Gas ist, Preise so hochgetrieben hat, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind.
Sabine Adler ist hier bei uns im Deutschlandfunk die Osteuropa-Expertin. Viele Jahre lang war sie selbst Korrespondentin in Moskau, verfolgt immer noch alles, was sich in Russland und in den Anrainerstaaten abspielt. Als ich heute Mittag mit ihr über die Lage in Kasachstan gesprochen habe, da ging es zuerst um den Auslöser für die Ausschreitungen dort. Das war ja die massive Erhöhung der Gaspreise. Aber ich habe sie gefragt, ob es denn für diese gewalttätigen Proteste auch tiefer liegende Gründe gibt.
Auf jeden Fall, denn während der Proteste wegen des Gaspreises wurden sofort Rufe laut, geh weg, alter Mann. Und damit war der Ex-Präsident Nursultan Nazarbayev gemeint. Der hat zwar 2019 das Feld geräumt, dann gab es sogenannte Wahlen und Tokajew, sein Nachfolger, ist ins Amt gekommen. Aber Nursultan Nazarbayev hat noch umfangreiche Befugnisse. Man muss auch sagen, es gab überhaupt keinen Bruch sozusagen in der Machtposition, denn Tokajew gilt als ein ganz enger Vertrauter von Nazarbayev und der hat als allererste Amtshandlung die Hauptstadt Astana in Nursultan nach dem Vornamen des Ex-Präsidenten umbenannt. Das heißt also, dieser Personenkult, der immer weiter um sich gegriffen hat in dieser 30-jährigen Herrschaft von Nursultan Nazarbayev, der hat sich fortgesetzt durch eine solche Maßnahme. Und das ist genau das, was die Menschen auch aufbringt, dass die Knebelung der Opposition, die Knebelung der Medien, der Zivilgesellschaft sozusagen nahtlos fortgesetzt werden. Und Tokajew ist 69 Jahre alt, er kommt aus dieser alten Riege der Sowjetherrscher. Er war unter Nazarbayev schon, der Chef der kommunistischen Partei war. Da war Tokajew Außenminister. Das heißt also, hier gibt es eine fortgesetzte Macht der alten Eliten. Da gibt es keinen Bruch und das bringt die Menschen so auf.
Könntest du uns das mal kurz beschreiben? Was ist das für ein politisches System in Kasachstan?
Also Befürworter würden sagen, es ist ein sehr stabiles System. Es hat kaum Unruhen gegeben. Es hat im Jahr 2010 mal nennenswerte Unruhen gegeben. Da ging es auch um Öl in dem Fall. Und die Region, in der jetzt die Unruhen angefangen haben, war auch damals betroffen von diesen Unruhen. Also 2010, auch da gab es einige Tote. So, und dieses System ist sehr stabil, weil unter anderem eben keine Machtwechsel möglich sind, weil es eine Autokratie ist, in der die Familie Nazarbayev herrscht. Und das nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Es gibt ein großes Gefälle Kasachstan ist ein sehr, sehr großes Land. Das ist eigentlich auch ein sehr reiches Land an Bodenschätzen, an Energieträgern. Aber an diesem Reichtum haben die Menschen in diesem weit verzweigten Land überhaupt keinen Anteil. Also es gibt eine große Armut, das ist ein Steppenland mit einem harten Klima. Das ist wirklich schwer, in Kasachstan zu leben. Und wenn dieses Land eigentlich den Reichtum zu Geld machen konnte oder die Öl- und Gasvorräte zu Geld machen konnte, so haben die Menschen im Land eigentlich relativ wenig davon gemerkt. Und die Verdopplung des Gaspreises, wenn die eine solche Auswirkung hat, wir müssen einfach nur überlegen, unsere Gas- und beziehungsweise Benzinpreise sind gerade auch sehr hoch. Aber da gibt es natürlich andere Ressourcen auch bei der Bevölkerung. Und das ist in Kasachstan so ohne weiteres nicht der Fall.
Gibt es denn in Kasachstan eine Opposition, die sich sonst auch mal bemerkbar macht?
Die macht sich ab und zu mal bemerkbar, aber sie wird eben wirklich auch sehr, sehr hart geknebelt. Also man greift sofort ein, wenn sich da irgendjemand etablieren kann. Und das ist ja eigentlich, wir würden sagen, das ist eine kaum nennenswerte Opposition. Aber die wird seit Jahrzehnten mit aller Macht klein gehalten. Und das ist eben jetzt das Ergebnis. Es gibt eine hohe Unzufriedenheit, weil man sieht, es kommen überhaupt keine anderen Kräfte an die Macht als eben diese alte Elite. Und das gilt auch zum Beispiel für die Regierung. Also Tokajew hat bei diesen Unruhen die Regierung verantwortlich gemacht und die gesamte Regierung entlassen und auch den Premierminister Mamin geschasst. Und dieser Mamin, das ist eben auch unter Nazarbayev schon ein Vizepremier gewesen. Also auch da gibt es so eine Fortsetzung dieser alten Machtverhältnisse. Also bis in die Verästelungen kommt niemand aus der Opposition, niemand außerhalb dieses Machtzirkels irgendwie mal an die Spitze. Und das verbittert die Menschen auch sehr.
Kasachstan ist ja eine ehemalige Sowjetrepublik. Wie groß ist denn heute noch die Abhängigkeit von Russland, von diesem riesigen Nachbarn?
Ich würde es gar nicht Abhängigkeit nennen. Kasachstan kann sich ganz gut selbst versorgen, hat sich aber immer von Anfang an auf die Seite Russlands gestellt. Das begann damit, dass die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GUS, mit von Kasachstan gegründet wurde. Und dass auch dieses kollektive Sicherheitsbündnis, diese Friedenstruppe, die jetzt ja auch in Aktion ist, die angerufen worden ist von dem Präsidenten Tokajew, auch von Kasachstan mitgegründet wurde, und zwar 1992. Da sind Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Russland und eben auch Tadschikistan Mitglieder. Und wir vermissen da eben auch andere Länder, zum Beispiel die Ukraine ist da nicht drin oder Georgien zum Beispiel. Also will sagen, Kasachstan hat sich in Person von Nursultan Nazarbayev immer eng an Russland angelehnt, hatte einen engen Schulterschluss beabsichtigt und auch immer durchgehalten. Aber es ist eine Macht, oder ein Land, das auch an China grenzt, und auch zu China hat es gute Beziehungen. Also es gehört zum Beispiel dem Seidenstraßenprojekt mit an. Und diese nicht einseitige Ausrichtung auf Russland, gute nachbarschaftliche Beziehungen anzustreben, das war eigentlich auch so ein Erfolgsrezept in Richtung Stabilität. Man hat es also im Inneren des Landes mit Repression erreicht, diese Stabilität zu sichern. Und außen, indem man versucht hat, wirklich mit allen ringsherum gute nachbarschaftliche und auch wirtschaftliche Beziehungen zu unterhalten.
Wenn wir dann jetzt mal kurz auf die andere Seite der Grenze wechseln, nach Moskau, wie schätzt du das denn ein? Wie sieht man die ganze Entwicklung in Kasachstan von dort aus? Russland hat ja jetzt auch schon ganz bereitwillig erste Einheiten geschickt, um den Sicherheitskräften in Kasachstan dabei zu helfen, diese Unruhen unter Kontrolle zu halten?
Ja, man muss immer genau hinschauen und hinhören, was Moskau als allererstes sagt. Moskau hat auf diese Unruhen reagiert mit der Warnung vor einer Einmischung von außen. Diese Einmischung von außen hat Tokajew, dem kasachischen Präsidenten, dazu veranlasst, zu sagen, eben nach dieser Friedenstruppe zu rufen. Und dieser Lesart hat sich auch der belarussische Präsident bzw. Machthaber Lukaschenko angeschlossen. Und da sehen wir im Grunde genommen die Kontinuität, dass immer, wenn es Proteste in einem Land gibt, sei es Georgien, sei es Belarus, sei es die Ukraine, und Widerstand sozusagen von unten kommt, wird der als Einmischung von außen diffamiert. Das wird gar nicht zugelassen, dass sozusagen die eigene Bevölkerung Unmut äußern könnte, sondern sofort abgewälzt auf eine Einmischung von außen. Und der nächste Schritt war dann noch in dieser Nacht die Ankündigung der Entsendung der Friedenstruppe. Das heißt also, man muss damit rechnen, dass das Szenario in Kasachstan ähnlich verläuft wie in Belarus. Wir haben jetzt schon über 2000 Verhaftete. Es ist angekündigt worden von dem kasachischen Präsidenten, mit größter Härte, so hart wie möglich, so hat er es wörtlich gesagt, vorzugehen gegen diese Proteste. Und das kennen wir ja von Belarus. Genauso hat Lukaschenko auf die Proteste reagiert. Genauso hat Russland auf die Proteste reagiert. Und der nächste Schritt, darauf kann man warten, wird sein, dass diejenigen, die protestiert haben, wahrscheinlich als Terroristen verunglimpft werden und ihre Organisation, so es sie überhaupt gibt, als terroristische Vereinigung gebrandmarkt werden. Also dieses Spannungsverhältnis gibt es die ganze Zeit. Das ist völlig unverändert. Moskau möchte diese Einflusssphäre sichern, möchte diese alten Sowjetrepubliken weiter an sich binden und reagiert äußerst gereizt, wenn die sich zu weit entfernen von diesem Zentrum.
Und wenn es in dieser Einflusssphäre jetzt so brodelt, wie jetzt gerade auch in Kasachstan, was sollte das heißen für die westliche Russlandpolitik? Sollte das irgendeinen Einfluss darauf haben, wie westliche Politikerinnen und Politiker Russland gegenüber auftreten?
Also wir werden das ja jetzt in den nächsten Tagen erleben, wenn die Gespräche stattfinden zwischen Vertretern der US-Regierung und der russischen Regierung, wenn es um die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine geht. Da muss man einfach immer wieder daran erinnern, dass die Sowjetunion 1975 die Schlussakte von Helsinki unterschrieben hat. Und die hat vorgesehen, dass jedes Land selbst bestimmt, welchem Verteidigungsbündnis es angehören möchte und welche Außenpolitik es wählt. Russland als Nachfolger der Sowjetunion hat diese Verpflichtung auch weiterhin übernommen, ist ja nicht ausgetreten oder hat sich nicht davon losgesagt und handelt aber so ganz anders. Und wenn es jetzt um Kasachstan ist weit davon entfernt, eine solche eigenständige Politik zu machen wie die Ukraine. Aber wenn wir das weiterspinnen würden, wenn wir sagen würden, gut, da fängt vielleicht etwas an, was in etwas mündet, wie in der Ukraine oder in Georgien, wie würde sich Moskau dann positionieren? Da wird der Westen gut beraten sein zu sagen, diese Prinzipien gelten nach wie vor. Auch Kasachstan ist ein souveräner Staat, der ist nicht mehr Sowjetrepublik von Russland, sondern ein souveränes Land, das eine eigene Politik bestimmen kann. Und das ist ein Prinzip, das ist eine Maxime für die westliche Positionierung. Und an dieser Maxime festzuhalten, ist bestimmt kein Fehler.
Sabine Adler, vielen Dank. Danke dir vielmals, Sabine.
Gerne.
Und wir haben an diesem 6. Januar 2022 natürlich auch die USA auf der Agenda. Das hier war Washington vor genau einem Jahr.
We're going to the Capitol, so let's walk down Pennsylvania Avenue.
Protesters are inside Statuary Hall right now. This is a moment I never saw in my life. It's hard to believe what we're seeing right there.
Stop the steal! Stop the steal!
Der sogenannte Sturm auf das Kapitol, heute vor genau einem Jahr. Dramatische Szenen, Randalierer, die das Kapitol stürmen und besetzen. Und mittendrin ein noch Präsident Donald Trump, der immer wieder bekräftigt, dass er die Wahl seines Gegners Joe Biden für einen riesigen Betrug hält. Wie gesagt, ist alles Geschichte? Ich habe unsere USA-Korrespondentin Doris Simon vorhin gefragt, mal abgesehen von allen Gedenk- und Erinnerungsveranstaltungen heute, welchen Stellenwert hat dieser Jahrestag heute in den USA?
Ja, das kommt ziemlich drauf an, wo man politisch, gesellschaftlich steht in den USA. Denn das lässt sich überhaupt nicht sagen für das gesamte Land. Es gibt hier zwei verschiedene Sichtweisen, wie es in vielen Dingen hier in dem Land verschiedene Sichtweisen gibt, auf diesen 6. Januar. Es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, der denkt zurück an den Tag als einen Tag der Gewalt, als die Institutionen der amerikanischen Demokratie gerade noch so gehalten haben. So sah es aus. Es ging ja darum, dass an diesem 6. Januar die Wahl von Joe Biden als Präsident bestätigt werden sollte. Und genau das wollten diejenigen, die in das Kapitol gestürmt sind, nicht. Wollten genau das verhindern. Warum? Weil sie der Meinung waren, es habe einen massiven Wahlbetrug gegeben und Donald Trump sei der eigentliche Wahlsieger. Fühlten sich also als, ja, als Vaterlandsverteidiger, als Patrioten, die mit ihrem Angriff die Freiheit verteidigen. Auf jeden Fall viele. So, und es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, der diese Interpretation teilt, der das auch so sieht. Und für die ist der 6. Januar nicht unbedingt ein Tag, an dem die Demokratie gerade noch so überlebt hat, sondern das ist ein Tag eben, wo tapfere Patrioten das Recht auf Freiheit verteidigt haben. Und eine große Mehrheit zum Beispiel der republikanischen Wähler, mehr als zwei Drittel, glauben auch, dass Donald Trump eben eigentlich der richtige Präsident wäre und dass Joe Biden nur durch Wahlbetrug angekommen ist.
Das heißt, diese Männer und Frauen, die da vor einem Jahr das Kapitol gestürmt haben, die haben immer noch eine große Unterstützung in der amerikanischen Bevölkerung. Ich stelle mir da jetzt die Frage, wenn ich jetzt durch die USA reisen würde, das würde heißen, ich müsste nicht lange suchen, um jemanden zu finden, der mir sagen würde, ja, was die Leute damals vor einem Jahr gemacht haben, das war genau das Richtige. Sollte man wieder tun.
Es ist differenzierter. Es gibt diejenigen, die auch die Gewalt für gerechtfertigt halten. Das zeigen Umfragen in diesen Tagen ganz eindeutig. Aber es gibt auch ganz viele, die Gewalt einfach herunterspielen. Angefangen mit dem früheren Präsidenten, der sagt, das war ein friedlicher Protest. Und es gibt ganz viele Menschen, die ich auch getroffen habe, weil ich arbeite ja nicht nur in Washington, sondern bin ja auch im Land unterwegs, die mir gesagt haben, das war kein Aufstand, das war keine Bedrohung der Demokratie, das waren ganz normale, friedliebende Menschen. Mir sagte eine Frau, da waren so viele alte Omas dabei, die wollten doch nur Selfies im Kapitol machen und das ist alles aufgebauscht. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die sagen, und außerdem waren die Gewalttäter gar nicht unsere, die Freiheit verteidigen wollten, sondern das waren Linke, die da extra Rabatz gemacht haben. Das heißt, du hast gefragt, würde ich diese Leute einfach finden? Du würdest viele Leute finden, die sagen, das, was das politische Washington, die Demokraten aus dem 6. Januar machen, das stimmt alles nicht.
Wenn da also diese sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf diesen 6. Januar, wenn es diese unterschiedlichen Sichtweisen gibt, was sagt uns das dann über den inneren Zustand der USA?
Naja, die USA sind nicht erst seit heute ein Land mit ganz, ganz vielen Trennlinien. Das ist immer so gewesen in der Geschichte. Die größte, eben, die dann führte zum Bürgerkrieg, die Sklaverei. Und ja, die Trennlinien sind immer noch da, aber die Spaltungen sind in den letzten Jahren deutlich tiefer geworden. Und ja, deswegen sage ich heute auch, die Menschen leben zum Teil in zwei verschiedenen Welten. Das ist oft geografisch der Fall. Es sortiert sich sehr viel danach, wo man lebt. Die US-Bürger an den Küsten, die US-Bürger im Land. Das ist natürlich alles sehr pauschal, aber wenn man es einmal pauschal von oben betrachtet, gibt es schon diese Unterscheidung. Oft gibt es natürlich auch eine Unterscheidung, wer was wählt. Das ist ein eindeutiges Zeichen auch für vieles. Aber auch in anderer Hinsicht sind die Leute hier wirklich in ihren eigenen Welten unterwegs, die sich sehr häufig nicht mehr mischen.
Gibt's da etwas, was wir in Deutschland da möglicherweise von der Entwicklung in den USA lernen können?
Ja, wenn wir mal gerade beim Geografischen bleiben, ich glaube, was man vermeiden sollte, wenn das irgendwie möglich ist, dass man sich nicht mehr begegnet. das ist ja sicher auch in Deutschland zwischen West und Ost ganz pauschal gesagt ein Thema, sondern dass es auf jeden Fall Austausch gibt. Und wenn der Austausch nicht von selber stattfindet, das vielleicht, in Deutschland kann man das ja noch machen, sowas ist in den USA verpönt, aber dass vielleicht von Seiten der Bundesländer, der Staaten, gesellschaftliche Akteure, der Austausch auch innerhalb des Landes befördert wird. Das andere ist, in den USA ist Kompromiss sowieso jetzt nicht ein Wort, was viele Leute schätzen, aber was man hier auch beobachten kann über die letzten 10, 15 Jahre ganz deutlich, wie die Mitte immer kleiner wird, die politische Mitte. Hier hat das Vorwahlsystem dazu geführt, dass vor allem bei den Republikanern, aber zunehmend auch bei den Demokraten Kandidaten gewählt werden, die weniger eine Mitteposition, sondern mehr extreme Position haben, weil bei den Vorwahlen vor allem die aktive Basis abstimmt. Das andere würde ich sagen, seit dem 6. Januar, hier ist vielen Menschen bewusst geworden, dass Demokratie und demokratische Institutionen nichts sind, was in Stein gemeißelt ist, sondern dass sich alle möglichst dafür einsetzen müssen. Und vielleicht noch ein letztes, Bildung. Hier in den USA ist Bildung inzwischen fast zu einem Kulturkampf geworden. Was wird unterrichtet? Wie wird es unterrichtet? Und das geht nicht mehr nur wie in der Vergangenheit um Inhalte aus dem Wissenschaftsbereich, sondern eben auch um Geschichte, die Ausdeutung der Geschichte. Und da würde ich sagen, dass eine Tendenz, die es hier gibt, dass man nicht nur glaubt, dass Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen hat, was ja wirklich jedem freisteht, sondern dass das in manchen Schulen auch als Inhalt eben zugelassen ist, neben der Wissenschaft, das halte ich für eher gefährlich, weil wissenschaftliche Erkenntnisse eben den Status in vielen Teilen der Gesellschaft hier haben als eine Aussage, die aber gleichberechtigt ist neben anderen. Das merken wir ja auch in der ganzen Debatte um jetzt die Corona-Covid-Pandemie. Ja. Und das hat hier aber weit größere Auswirkungen und führt eben auch dazu, dass alles irgendwie gleichberechtigt ist, was es aber de facto nicht ist.
Mhm. Interessant, ist ja tatsächlich eine ähnliche Debatte, wenn auch wahrscheinlich bei euch noch etwas extremer als hier bei uns in Deutschland. Doris, ich würde gern noch auf die tatsächlichen Folgen dieses 6. Januar kurz eingehen. Das, was da vor einem Jahr passiert ist in Washington, das ist ja, je nachdem wie man sieht, ein einziges riesiges Verbrechen begangen von mehreren hundert Menschen oder es sind mehrere hundert einzelne Verbrechen, wahrscheinlich eher das. Wie läuft denn diese juristische Aufarbeitung dieses Tages eigentlich?
Ja, die läuft stetig weiter. Wir haben über 700 Anklagen, die erhoben sind. Über 70 Menschen wurden verurteilt und es könnte noch bis zu 2.500 weitere Verfahren geben, das FBI ermittelt. Was das Stichwort Verbrechen angeht, muss man vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren. Es hat natürlich Verurteilungen mit mehrjährigen Haftstrafen gegeben für diejenigen, die nachweislich, es gibt ja jede Menge Videomaterial, da Gewalt angewendet haben, die Polizisten brutal zusammengeschlagen haben. Aber es gibt auch viele Verurteilungen einfach für Menschen, die eingedrungen sind ins Kapitol und die dort dann nicht viel mehr als das getan haben. Viele von denen, die das heute übrigens bereuen. Und nur um das einmal gesagt zu haben, es waren extreme, rechtsextreme Menschen unter den Eindringlingen. Es waren ungefähr 12% von denen hatten einen militärischen Hintergrund, waren also in der Armee gewesen. Aber es waren eben auch ganz viele Menschen, die rübergelaufen waren zum Kapitol, nachdem Donald Trump sie dazu aufgefordert hatte und dann mit der Menge mitgegangen sind.
Gut, du hast Donald Trump schon ins Spiel gebracht. Das ist ja die große Frage eigentlich, um die es auch geht. Wollte Donald Trump das damals? Hat der diese Masse dazu gebracht, da einzudringen? Zu welcher Schlussfolgerung kommst du jetzt ein Jahr später?
Ja, das ist die große Frage. Und das ist vor allem, wenn man darüber spricht, über die juristische Aufarbeitung, da denkt man an diesen deutschen Spruch von den Kleinen und den Großen, weil man da noch nicht wirklich weitergekommen ist in der Aufklärung. Es gibt ja den Untersuchungsausschuss, des Repräsentantenhauses, der genau das versucht, der zum Beispiel versucht, auch eine Zeitlinie zu etablieren von den 3 Stunden, in denen Donald Trump gesagt hat, wir marschieren jetzt aufs Kapitol oder lasst uns zum Kapitol gehen, nachdem er klargemacht hatte, man möge da die Kongressmitglieder unter Druck setzen und Mike Pence, bis hin zu dem Moment, wo er seine Anhänger öffentlich übers Fernsehen aufgefordert hat, in Frieden, Zitat, nach Hause zu gehen. Donald Trump ist ja nicht der Typ, der da selber die Axt oder was auch immer in die Hand nehmen würde, um ins Kapitol einzudringen. Aber die Idee, dass andere das für ihn tun werden und dass andere, wie auch immer, aufhalten, dass Joe Biden bestätigt wird als der nächste Präsident, das hat er meines Erachtens sicher gewollt. Und er hat sicher gerne in Kauf genommen, dass seine Anhänger dieses Anliegen für ihn da mit aller Gewalt vorgebracht haben. Er hat ja 3 Stunden lang, das scheint sich jetzt zu etablieren, 3 Stunden lang im Fernsehen zugeschaut der Gewalt und selbst auf dringende Bitten seines engsten Umfeldes, seines Sohnes, seiner Tochter, aber auch engster Berater und Vertrauter nicht reagiert und nicht öffentlich dazu aufgerufen, hört auf mit der Gewalt. Insofern, ja. Aber was es bräuchte, damit das auch ankommt bei denen, die ihn immer noch unterstützen und ihn unbedingt wiederhaben wollen als Präsidenten, das weiß ich nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, welche Ergebnisse auch immer der Untersuchungsausschuss hervorbringt. Der ist ja sowieso aus Sicht der Republikaner eine einseitige Sache. Wird von den Menschen, die an Donald Trump glauben oder die nicht sicher sind, dass Joe Biden ihr Präsident ist, nicht einfach übernommen werden.
Dann Doris, Simon in Washington, vielen Dank.
Gerne.
So viel also für heute hier bei der Tag. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.